Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hier bis hierher gefunden hat und ja, ein paar Worte zu seinem Lebenslauf nach Umwegen über ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik und Arbeitserfahrung in der Softwareentwicklung wendet er sich zu unserer aller Freude irgendwann ganz dem Schreiben zu und veröffentlicht seitdem in Regelmäßigkeit immer einen Roman für Erwachsene und einen Roman für jüngere Leser. Wir sprechen heute über Aquamarin, das letzte Jugendbuch bei Arena erschienen. Und ja, ich denke, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, wir sind heute hier, um die Wartezeit auf die Fortsetzung von Aquamarin ein bisschen zu verkürzen. Der wird im Sommer erscheinen, Submarine wird er heißen. Und vielleicht kriegen wir heute schon eine kleine Kostprobe daraus. Zunächst aber mal an den Anfang zurück. Aquamarin erzählt die Geschichte von Saha, die im Küstenort Sea Haven lebt. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Ort und doch befinden wir uns im Jahr 2151. Was für ein Ort ist denn Sea Haven?
Also Sea Haven liegt an der Nordküste Australiens in einem Gebiet, wo heute quasi nichts ist. Ich habe eine zukünftige Welt konzipiert, die, ja, weil ich ein bisschen zeitlichen Abstand zu heute gebraucht habe. Sea Haven liegt, also die Welt in dieser Zukunft, die ist nicht mehr in Staaten unterteilt, sondern in Zonen. Jede Zone steht für eine bestimmte Lebensweise und man zieht in die Zone, die der eigenen Lebensweise, also so wie man leben möchte, entspricht. Also die Vegetarier ziehen alle in vegetarische Zonen und da gibt es Technikfreaks und Religionen und so weiter. Alle haben sie ihre eigenen Zonen. Und Sea Haven liegt in der sogenannten neotraditionalistischen Zone. Das sind also konservative Leute, sozusagen die Amish People ihrer Zeit. Die leben nämlich ungefähr so wie wir heute. Also die haben Tablets, hat jeder, oder so eine Art, so eine Mischung aus Tablets und Smartphones, die sogenannten Tafeln. Papier wird gar nicht mehr benutzt, sondern man macht alles mit diesen Tafeln. Man bewegt sich, also so ein bisschen unser heutiger Lebensstil, so vielleicht noch ein bisschen, klein bisschen in die Zukunft gedacht, und das gilt bei denen als traditionalistisch. Und in dieser Zone lebt also Saha. Und jetzt gehe ich mal einfach davon aus, dass ich schon ein bisschen was verraten darf, weil vielleicht doch der eine oder andere hier sitzt, der das Buch schon gelesen hat. Ich bin übrigens sehr beeindruckt, wie schnell hier Leute aufgetaucht sind. Wir haben eigentlich nicht vor 10.15 Uhr damit gerechnet, dass überhaupt hier jemand sitzt. Finde ich also toll. Also Saha. Saha ist auf den ersten Blick ein ganz normales Mädchen, ein bisschen so eine Außenseiterin, weil sie nicht ins Wasser darf. Sie hat nämlich, hat man ihr gesagt, Narben in der Brust oder so Schlitze, die nicht verheilen wollen, die sie immer geschlossen halten muss. Sie darf nicht ins Wasser gehen und das ist natürlich tödlich in einer Stadt wie Sea Haven, wo jeder segelt und taucht und schwimmt und die ganze Stadt lebt quasi mit dem Wasser. Und sie ist ein bisschen so außen vor und wird so gemobbt in ihrer Klasse, bis schließlich ein Unfall passiert. Damit beginnt das Buch. Und dass sie diesen Unfall überhaupt überlebt, oder dieses Attentat, sie wird in ein Wasserbecken geworfen und hätte eigentlich ertrinken müssen, tut es aber nicht. Und dann fragt sie sich, also sie kommt dann auf die Idee, so in den ersten 114 Seiten kommt sie auf die Idee, ob das vielleicht gar keine Wunden sind, sondern Kiemen. Und das wäre natürlich ganz entsetzlich, weil dann wäre sie ja genetisch manipuliert. Und genetisch manipulierte Leute dürfen in einer neotraditionalistischen Zone nicht leben. Das heißt, wenn das bekannt würde, würde sie verstoßen werden. Und was ich jetzt vorlesen will, ist die Stelle, wo sie sich zum ersten Mal traut, ins Wasser zu gehen und es auszuprobieren, diese Theorie, ob das stimmt, ob sie jetzt da, wenn sie untertaucht, was ihr da passieren wird. Das Schutzgebiet zu betreten ist nicht verboten. Verboten ist nur, dort Tiere zu belästigen, Pflanzen zu beschädigen und dergleichen. Da es rings um Seehäfen genug allgemein zugängliche Strände und Wälder gibt, existiert eine Art stillschweigende Übereinkunft, dass der kleine Strand Liebespärchen vorbehalten bleibt, die ungestört sein wollen. Ich breche diese Übereinkunft, aber jetzt an einem Donnerstagmorgen um 8 Uhr dürfte hier sowieso niemand sein. Deswegen habe ich mir ja diese Zeit ausgesucht. Als ich den Strand erreiche, sinkt mein Mut. Obwohl er kleiner Strand heißt, ist er groß und ich komme mir verloren vor, wie ich da allein vor dem Ozean stehe, dessen Wellen mit sanftem Rauschen vor mir auf dem Sand verenden. Will ich das wirklich machen? Es kommt mir plötzlich wie eine Schnapsidee vor. Ich lege die Umhängetasche auf einen Stein, ziehe Schuhe und Hose aus und mache ein paar zögerliche Schritte auf das Wasser zu. Ich zucke zusammen, als es nass und kalt meine Füße berührt. Aber dann merke ich, dass es zwar nass ist, aber nicht wirklich kalt. Ich war nur noch nie so dicht am Meer. Ich habe es immer nur von Weitem betrachtet. Ich gehe in die Hocke, fasse mit der Hand in die nächste Welle, die schaumig weiß ankommt. Ich lecke an meinen nassen Fingern. Das Wasser schmeckt tatsächlich salzig, so wie man es mir immer erzählt hat. Eine Weile bleibe ich so, lasse die Wellen meine Hände und Füße überspülen. Eigenartig, wie anders sich Meerwasser anfühlt, verglichen mit dem Wasser, das ich aus der Leitung kenne. Ich suche nach Worten dafür. Ist es weicher? Nein, es ist nicht weich, im Gegenteil. Aber es fühlt sich freundlicher an. Ja, das ist das passende Wort dafür. Ich erhebe mich wieder, schaue mich um. Ich fühle mich immer noch verloren und klein und trotz aller Geräusche aus dem Palmenwald kommt es mir vor, als sei es schrecklich still. Der nächste Schritt wäre, mein T-Shirt auszuziehen, aber ich zögere. Ich habe gestern Abend alle Verbände entfernt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Haus verlassen, während die Schlitze in meinem Brustkorb frei liegen. Nein, noch nicht. Ich glaube ohnehin nicht mehr, dass ich es heute durchziehen werde. Vielleicht ist es sowieso besser, erst einmal nur Kontakt mit dem Meer aufzunehmen. Ich behalte das T-Shirt an und gehe ein Stück weiter ins Wasser. Bis zu den Waden. Dann bis zu den Knien. Immer wieder kommen Wellen, die hoch genug sind, um meine Oberschenkel zu überspülen. Ich binde das T-Shirt ein Stück höher und bleibe so stehen. Das reicht für den Anfang, finde ich. Eigentlich ist es für meine Verhältnisse sogar schon ziemlich mutig, so weit hineinzugehen. So stehe ich eine Weile. Es ist unheimlich, aber nicht unangenehm. Tatsächlich habe ich das irritierende Gefühl, ich könnte ewig so stehen bleiben. Es hat etwas zutiefst Beruhigendes, all dieses Wasser um mich herum zu spüren, diese gewaltige Masse, die sich vor mir ins Unendliche erstreckt. Genug für heute, sage ich mir schließlich, drehe mich um und warte wieder ans Land. Ich will gerade nach meinem Handtuch greifen, als mich etwas innehalten lässt. Nur was? Ich schaue mich um. Es ist niemand zu sehen. Alles ist, wie es vorhin auch schon war. Ich stehe reglos, horche in mich hinein und plötzlich ist mir, als sei das Meeresrauschen und mein Herzschlag ein und dasselbe Geräusch. Auf einmal bereue ich, das Wasser verlassen zu haben. Es ist, als würde mich das Meer rufen, als würde das Murmeln seiner Fluten mir sagen, wieso willst du schon gehen? Unheimlich. Ich schüttle den Kopf, nehme das Handtuch und beginne mir den rechten Unterschenkel abzutrocknen. Der Sand klebt an den Fußsohlen. Darauf war ich nicht gefasst. Das wird auf dem Rückweg in den Schuhen reiben. Meine Bewegungen erlahmen. Ich richte mich auf, weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nur, ich kann nicht einfach gehen. Die bloße Vorstellung schmerzt. Ich stehe eine ganze Weile reglos da. Ich höre mir beim Atmen zu. Darum ging es, nicht wahr? Um das Atmen. Ich packe den Saum meines T-Shirts, streife es ab, schaue an mir herab. Da, wo das Bikini-Oberteil die Schlitze meiner Kiemen einzwängt, tut es weh. Ich ziehe es auch noch aus, was für eine blöde Idee es überhaupt zu kaufen. Dann setze ich mich in Bewegung. Es ist, als empfange mich das Wasser. Ohne zu zögern gehe ich hinein, bis zum Bauchnabel, bis zur Brust. Ich hole tief Luft und tauche unter. Ich sehe Steine, Sand, Algen, ein paar Fische. Was jetzt? Ich vergewissere mich, dass ich feststehe und mich jederzeit wieder aus dem Wasser erheben kann, ehe ich die Luft aus meinen Lungen entweichen lasse, in großen Blasen, die aus meinem Mund und meiner Nase quellen. dann gilt es. Ich öffne meinen Mund und lasse das Wasser einströmen. Ich ertrinke nicht. Ich kann tatsächlich atmen.
Ja, Saha kann sowohl über als auch unter Wasser atmen. Sie ist eine Art moderne Meerjungfrau, könnte man sagen. Das ist ja ein Motiv, das schon viele Schriftsteller fasziniert und inspiriert hat. War sie so der Ausgangspunkt für die Geschichte?
Sie war der Ausgangspunkt, ja. Wobei mich weniger die Fantasy-Gestalt der Nixe oder der Meerjungfrau inspiriert hat, sondern wahrscheinlich hat sich die Tatsache auf mich ausgewirkt, dass ich von meinem Arbeitszimmer aus auf den Ozean schaue. Und nach einer Weile schaut der Ozean zurück und inspiriert dann andere Geschichten. Ich wollte das eben erforschen, wenn jemand sowohl im Meer als auch an Land leben könnte, aber eher unter dem Aspekt gentechnischer Veränderung. Also sie ist das Produkt einer gentechnischen Veränderung, aber was sie dann erst später herausfindet, diese gentechnische Veränderung hat man nicht an ihr vorgenommen, quasi vor ihrer Geburt, dass man ihr eigenes Genmaterial verändert hat, sondern sie ist das Kind einer luftatmenden Frau und eines wasseratmenden Mannes. Also ihre Mutter, die nicht mehr lebt, hat einen Submarine, eine zweite Menschenart, getroffen und lieben gelernt und so weiter. Die hatten also eine Affäre. Und diese Submarines, die sind 150 Jahre vorher ungefähr, oder 120 Jahre vorher, künstlich geschaffen worden. Also das rettet sie dann auch in gewisser Weise, weil sie eben jetzt kein genetisch manipuliertes Wesen ist, sondern sie hat ja nur die Erbeigenschaften ihrer Eltern quasi in sich eint. Also damit kann sie dann bleiben in der Zone.
Und doch ist sie natürlich ein kritisch gesehenes Wesen an Land. Und die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen, lockt natürlich auch. Und ich denke, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, in Submarine geht es doch eher unter Wasser weiter.
Ja, also in Submarine. Es ist so, also ihre Mutter lebt nicht mehr, aber ihr Vater, den will sie finden. Also das ist der Ausgangspunkt für den zweiten Band, dass sie sich auf die Suche macht. Und zwar macht sie das nicht alleine, sondern sie lernt im Verlauf dieses Romans einen anderen Submarine kennen, einen jungen Mann, der Schwimmt schnell heißt. Man muss dazu sagen, dass die Verständigung unter Wasser erfolgt mit Hilfe von Gebärdensprache. Das ist also die Verständigungsform, die Leute haben, die nicht sprechen können. Und die Gebärdensprache an Land und die unter Wasser ähnelt sich hinreichend genug, dass sie sich verständigen können. Und die Namen, das sind also alles, nicht, man kann in der Gebärdensprache nur ganz schwer irgendwelche Wörter ausdrücken, irgendwelche Namen ausdrücken, die muss man buchstabieren. Das haben die Unterwassermenschen nicht gelernt, sondern die haben alle so Namen wie schwimmt schnell, lacht immer, breiter Mund, dicke Nase und so weiter. Und das ist also, der schwimmt schnell, und das hat natürlich einen Grund, dass der schwimmt schnell heißt, weil er eben sehr schnell schwimmen kann. Und er hat ihr versprochen, sie zu unterstützen bei der Suche nach ihrem Vater, und das ist die Ausgangssituation. Soll ich da jetzt ein bisschen was vorlesen?
Also ich würde mich freuen, ich weiß nicht, wie es mit dem Publikum aussieht.
Hand heben, weiß was dafür. Okay. Also das ist jetzt der Beginn des zweiten Bandes. Der erste Band endet damit, dass sie ins Wasser springt, und der zweite Band macht genau da weiter. Irgendwann weiß ich nicht mehr, wo ich bin, wo ich herkomme, wo ich hin will. Meine Schwimmbewegungen erlahmen. Ich schwebe in einer konturlosen, azurblauen Unendlichkeit, die über mir heller wird und unter mir dunkler. Aber ich sehe den Meeresgrund nicht mehr und auch keine Fische, nicht einen einzigen. Ich höre auf, mich zu bewegen. Entsetzen erfüllt mich. Ich habe so etwas schon einmal erlebt, damals bei einem meiner ersten Tauchgänge, kurz bevor der Hai aufgetaucht ist und mich angegriffen hat. Damals war der Ozean um mich herum genauso gestaltlos und leer. Damals, Es kommt mir vor, als sei das Jahre her, dabei sind seit jenem Tag erst 4 Wochen vergangen. Aber mir kommt es auch vor, als sei es Jahre her, dass ich von der Kaimauer von Sea Haven ins Meer gesprungen bin. War das wirklich heute? Bin ich wirklich erst vor ein paar Stunden aufgebrochen, um mich auf die Suche nach meinem Vater zu machen? Meinem Vater, der irgendwo in den Ozeanen lebt, möglicherweise. Und von dem ich nichts weiß, außer seinem Namen. Geht hinauf. Jetzt gerade kommt mir das vor wie die dümmste Idee aller Zeiten. Ich verharre, drehe mich mit unmerklichen Schwimmbewegungen um mich selbst, halte Ausschau. Kein Hai. Bis jetzt jedenfalls. Dann schreie ich. Schall trägt unter Wasser weit und er bewegt sich darin mehr als 3-mal so schnell wie in Luft. Zum Glück, denn so hat mein Schrei eine Chance, denjenigen zu erreichen, für den er gedacht ist. Schwimmt schnell, der versprochen hat, mir bei der Suche nach meinem Vater zu helfen. Außerdem hat er versprochen, mich zu beschützen. Aber er scheint ständig zu vergessen, dass ich nicht so schnell schwimme wie er. Meine Mutter hat mir die Schwimmhäute zwischen meinen Fingern am Tag nach meiner Geburt entfernen lassen. Aber selbst wenn sie das nicht getan hätte, wäre es unmöglich, mit diesem Mann mitzuhalten, der durchs Wasser schießen kann wie eine Rakete. Ich warte. Nach ein paar Augenblicken mache ich einen dunklen Fleck in der blauen Unendlichkeit vor mir aus, dann eine Bewegung, die sich zu meiner Erleichterung nicht in einen Hai, sondern in schwimmt schnell verwandelt. Er lacht mich frech an, obwohl er genau weiß, dass das heute schon zum 3. Mal passiert ist. Tut mir leid, behaupten seine Hände, aber sein Grinsen erzählt eine ganz andere Geschichte. Kein bisschen tut es dir leid, widerspreche ich ihm mit ärgerlichen Gebärden. Ich bin sicher, dass meine Augen reinen Zorn versprühen. Was, wenn ein Hai gekommen wäre? Du hättest nicht einmal gemerkt, wie er mich frisst. Er gibt sich unbekümmert. Hier sind keine Haie, behauptet er. Das kannst du nicht wissen. Doch. Nein, das sagst du nur so. Aber in Wirklichkeit hast du mich einfach wieder vergessen. Er zuckt mit den Schultern, schaut sich gelassen um. An jenem Tag hat er mich gegen den Hai verteidigt. Wenig später habe umgekehrt ich ihm das Leben gerettet. Damals hat er erheblich mehr Respekt gezeigt. Was immer er in der Gefangenschaft durchgemacht hat, es scheint keine Spuren hinterlassen zu haben. Er ist immer noch groß und muskulös, hat lange wallende Haare und natürlich bleiche Haut, wie vermutlich alle Submarines. Er trägt nur eine Art Lendenschutz und die Kiemen in seinem Brustkorb flattern sanft im Rhythmus seines Atems. Wir haben, als alles vorüber war, seinen Knochenspeer wiedergefunden und auch den Gürtel mit den Beuteln, in denen er allerhand rätselhafte Dinge bei sich trägt, sodass er jetzt wieder genauso aussieht wie an dem Tag, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. Ich hebe meine Hände, um ihn in Erinnerung zu rufen, wie sie aussehen, und erkläre ihm dann, ich bin schwimmt langsam, denk daran. Er lacht wieder. Nein, nein, du bist die Mittlerin zwischen den Welten, die uns prophezeit worden ist, sagen seine Gesten. Während er seinen Händen beim Reden zusieht, scheint er ein wenig ernster zu werden. Er wiederholt das Zeichen des Bedauerns und erklärt dann, es dauert nicht mehr lange, dann sind wir da. Das hast du heute schon oft behauptet, gebe ich zurück. Aber nur, um den Moment noch ein wenig hinauszuzögern, indem ich weiterschwimmen muss. Ich bin noch nie so lange am Stück geschwommen. Ich war auch noch nie so lange am Stück unter Wasser, geschweige denn unter Wasser. Tatsächlich ist es überhaupt erst einige Wochen her, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben ins Meer gewagt habe. Schwimmt schnell, neigt den Kopf und grinst. Heute früh habe ich auch noch nicht gewusst, wie langsam du schwimmst. Mehr gibt's nicht.
Na, das reicht doch aus, um uns alle neugierig zu machen. Sie haben schon angedeutet, die Gebärdensprache wird unter Wasser gesprochen. Es gibt ja einige so, ich sag mal, organisatorische Schwierigkeiten unter Wasser. Hat Ihnen das Spaß gemacht, da Lösungen zu finden?
Ja, das war natürlich immer Herausforderung. Also wie schlafen die, wo lagern die, wie sieht das Leben der Submarines überhaupt aus? Man muss ja da so eine ganze Kultur erfinden. Also die haben zum Beispiel so eine eigene Mythologie. Da gibt es die großen Eltern, das sind die Menschen, die Luftmenschen. Also wir sind die Luftmenschen und sie sind die Wassermenschen. Das sind also die Luftmenschen, die sie erschaffen haben, der große Vater, die große Mutter. Und da haben die so eine Mythologie drum entwickelt. Dann gibt es ja, verschiedene, sagen wir mal, politische Bestrebungen und so weiter. Und es geht in eine ganz andere Richtung, als man jetzt vermutlich denken wird. Und ja, aber das wollen wir nicht zu viel verraten.
Okay, das ist wahrscheinlich besser so. Dann wünschen wir noch ganz viel Erfolg bei den letzten Metern, um das Buch zu beenden. Und wir müssen hier jetzt auch schon dem nächsten wieder Platz machen. Wir ziehen aber um. Hier hinter dieser Wand hinter uns ist der Büchertisch und da nimmt sich Herr Eschbach auch noch Zeit zum Signieren. Sie können also gerne mit uns kommen und ja, noch einen schönen Messetag für Sie alle.
Ja, wünsche ich auch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.